Der Friede Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Im Wochenspruch aus dem Johannesevangelium, liebe Gemeinde, da heißt es: Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Kindheit, behütete Kindheit, ist eine Gnade. Johannes, rufe ich, was machst du denn da im Garten?
Ach, ich baue ein Portal, antwortet mein Sohn.
Was denn für ein Portal, frage ich.
Ein Portal in eine bessere Welt.
Ich stutze und dann rufe ich, da würde ich aber auch gerne mal durchgehen.
Tut mir leid, ist nur in Kindergröße gebaut.
Jesus Christus antwortet auf die Frage nach dem Zugang ins Himmelreich: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht hineinkommen. Und so bleibe ich vor dem Paradies behüteter Kindheit zurück und lese stattdessen zusammen mit Ihnen den Predigttext bei Jeremia im 14. Kapitel. Dieser richtet unseren Blick auf das verwüstete Land Juda, die zerstörte, teils zerstörte Stadt Jerusalem, nach einem Angriffskrieg durch die babylonische Großmacht im Jahr 587 vor Christus. Und als ich diese Worte las, schwangen bei mir mit die Bilder der Kriegstrümmerwüsten unserer Tage und der Dürrewüsten der Klimakatastrophe. Ich lese beim Propheten Jeremia. Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Juda liegt traurig da. Seine Tore sind verfallen. Trauernd sind die Menschen zu Boden gesunken. Klagegeschrei steigt auf aus Jerusalem. Die Reichen schicken ihre Diener, um Wasser zu holen. Diese gehen zu den Zisternen, aber sie finden kein Wasser mehr. Sie kehren mit leeren Krügen zurück. Enttäuscht und betrübt verhüllen sie ihren Kopf. Der Erdboden hat lauter Risse, weil es nicht geregnet hat. Und auch die Bauern sind betrübt und verhüllen ihren Kopf. Selbst die Hirschkuh lässt ihr junges Kalb im Stich. Gleich nach der Geburt hat sie es verlassen, weil sie selbst nirgendwo mehr Gras findet. Und die zähen Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und hören sich selbst schon an wie heulende Schakale. Ihre Augen sind trüb geworden, denn weit und breit wächst kein Grün mehr. Da betet das Volk um Hilfe. Ach Herr, unsere Schuld klagt uns an. Aber hilf uns doch um deines Namens willen. Wir haben viel Schlimmes getan und uns so gegen dich gestellt. Doch du bist die Hoffnung Israels, unser Retter in Zeiten der Not. Warum interessieren wir dich dann nicht? Unser Land scheint dir gleichgültig wie einem Fremden, wie einem Wanderer, der nur eine Nacht bleibt. Warum tust du so, als ob du uns nicht helfen kannst? Warum bist du wie ein Held, der nicht retten kann? Dabei bist du doch mitten unter uns. Herr, und wir tragen deinen Namen. Lass uns doch nicht im Stich. Welch schmerzlicher Kontrast. Hier herrscht Dürre, himmelschreiendes Leid, während im Evangelium bei der Hochzeit zu Kana Wasser und Wein in Hülle und Fülle fließen. Die Hochzeit zu Kana, ein Weinwunder, als erstes Zeichen der Vollmacht Jesu. Warum denn nicht die Speisung der 5000? Jesus vollbringt das erste Zeichen seiner göttlichen Vollmacht und gibt für einen Abend Anlass zu ausgelassener Freude. Ja, er schenkt diesen Menschen dort auf dem Fest eine wunderbare, unvergessliche Erfahrung. Die Erfahrung seiner göttlichen Gegenwart. Er lässt sie eine Epiphanie erleben. Gottes Erscheinen in der Welt. Ich stelle mir vor, dass es ein berauschender Abend gewesen sein muss. Rund 600 Liter Wein dürften das gewesen sein, die er gewandelt hat, wenn man die Maßangaben der Exegeten folgt. Und dann am nächsten Morgen, das kennen wir aus unserem Leben, da kommt manchmal das kalte Erwachen. Wenn dann morgens nach dem fröhlich ausgelassenen Abend durch den Schlafesschleier hindurch die ersten Nachrichten zu uns dringen, aus dem Radio, auf dem Smartphone. Welterwärmung? Nein, dafür habe ich jetzt keinen Kopf. Schmelzende Polkappen? Schnell wegwischen. Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Sagte Jesus. Ein Reflex, etwas nicht hören und sehen zu wollen. Und schon gar nicht wieder dieses Gesicht von diesem einen Mann. Und das vergiftete Klima der US-amerikanischen Politik, deren Tosen in Wellen mal hierhin schlägt und dann dorthin und nun gegen die Küsten Grönlands brandet und NATO-Verbündete dazu treibt, Soldaten aus Angst vor dem eigenen Bündnispartner auf die große weiße Insel zu entsenden. Nicht nur das Leben der Eisbären und Wale ist dieser Tage gefährdet, doch wir halten fest an dem, mit dem wir wirklich ein Bündnis haben, unserem Gott. Und der sagt, du sollst nicht töten. Du sollst auch nicht falsch Zeugnis reden und du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Eine wüste Zeit. Wüstenei. Wem verdorrt dann nicht die Zuversicht? Jeremia. Jeremia verdorrt nicht die Zuversicht. Er sieht hin und er hört hin, zu einer Zeit, wo viele sich in Leid und Gram den Kopf verhüllen. Warum er das kann? Weil es ihm wohl besser geht als den Dienern, die ausgeschickt wurden zu Brunnen. Weil es ihm wohl doch noch besser geht als den Bauern auf dem rissigen Boden. Jeremia kann noch schreiben. Er hat nicht so viel Hunger und so viel Durst, dass ihm dafür der Sinn ganz fehlt. Oder aber es ist eine Hilfe, den Hunger und den Durst weniger zu spüren. Er hält fest, was geschieht. Er hält es fest, was er hört und was er sieht. Bei einem Gespräch im Seniorenheim, da sprach eine alte Dame mit mir. Sie war nah vor dem Portal, das ins Himmelreich führt. Sie hatte den Krieg durchlitten, die Aufbaujahre erlebt, auch davon sprach sie, und von Frieden, Freiheit und manchen Reisen. Sich selbst fühlte sie alt und lebenssatt, wie es die Bibel nennt. Ja, Sorge vor Schmerz im Sterben, das hätte sie auch, aber sie sei zuversichtlich auf das Wiedersehen im Lichte Gottes mit allen Lieben. Aber sie mache sich schon Sorgen. um die jungen Leute. Wie sollten die leben in diesen Zeiten wegen dem Klima und den Kriegen? Wie sollen die denn zuversichtlich bleiben? Nachgefragt bei denen, die jünger sind als ich, bekam ich solcherlei Antworten. Ja, ist halt so. Muss jeder sehen, was sein Anteil ist und was man machen kann, privat, vielleicht auch politisch oder aktivistisch. Aber man darf sich auch nicht zu wichtig nehmen, da waren sich die Jugendlichen einig. Man darf nicht zu verbissen sein, das schreckt nur ab, das bringt gar nichts. Man muss auch leben, wir sind jetzt ja jung. Viele Konfisprüche der letzten Jahrgänge, die haben das Thema Angst und Zuversicht zum Thema. Und einer, den eine Konfirmandin im letzten Jahr wählte, aus Psalm 46, Vers 2, ließ mich sehr aufhorchen, welche Tiefe darin steckt. Im Psalm 46, Vers 2 heißt es: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Ähnliches hat die alte Dame im Seniorenheim auch gesagt. Sie sagte so etwas wie: Ich habe mich im Krieg immer an Gott festgehalten, an dem Gebet zum guten Hirten, das ich gelernt habe. Der sorgt für mich und für seine Herde. Das hat er versprochen. Und dann sagte sie: Versprochen, versprochen, wird nicht gebrochen. Und so macht das auch Jeremia nach der Dürre zu seiner Zeit, nach dem Krieg. Ist halt so. Er erkennt an, was ist. Diese Dürre ist da. Er sieht hin und hört hin auf das Klagen der Menschen aus Jerusalem, der Wildesel auf den Höhen. Er verschließt nicht die Ohren. Er sieht die Diener vor dem leeren Brunnen und die Bauern auf der rissigen Erde. Aber er verhüllt nicht seinen Kopf, weil er nicht im größten Leid sitzt. Und auch wir sitzen nicht im größten Leid. Wir sitzen nicht in Gaza, wir sind nicht in Teheran, wir sind nicht in der Ukraine. Damit sind wir eher dort, wo Jeremia ist, wo ich ihn vermute. Und er schreibt nieder, vielleicht um es zu bewältigen, so wie Journalisten berichten von dem, was geschieht, so wie wir Medien wahrnehmen, um unseren Anteil darin zu leisten und danach vielleicht zu spenden im Rahmen dessen, was wir können. Was macht Jeremia? Er hält fest, was geschieht, er verdrängt es nicht. Verdrängung, das ist ein Phänomen unserer Zeit. Nacken- und Schulterschmerzen stehen dafür. Viele Menschen haben eine Kauschiene vom Zahnarzt verordnet bekommen, weil sie die Zähne zusammenbeißen, damit sie nachts nicht mit den Zähnen knirschen, durch den Stress, der ihnen geschieht. Anderen schlägt es auf die Leber, die Gründe dafür sind vielfältig. Jeremia verdrängt nicht und wir sollen auch nicht verdrängen. Aber Jeremia macht es auch nicht mit sich allein aus. Ich muss damit alleine klar werden, man darf sich nicht hängen lassen. Sätze, die manchmal vielleicht ihre Berechtigung haben, aber die nicht durchs Leben tragen aller Tage. Jeremia spricht aus. Er spricht aus, was er sieht und hört. Verleiht denen Stimme, die ihren Kopf verhüllen. Und warum tut er das? Weil Gott es ihm eingibt, dass er dies tun soll. Er bekommt den göttlichen Auftrag zu klagen. Man darf nicht klagen. Nein, wir dürfen klagen. Das ist das Wort des Herrn, das er Jeremia wegen der Dürre mitgeteilt hat. Und dann folgt die Klage, die ich gelesen habe. Wir dürfen klagen. Was schmerzt, aussprechen, nicht für uns behalten, uns nicht isolieren. Und was macht er dann? dann geht er ins Gebet. In der Menge der Worte, die er macht, ist das Gebet ähnlich lang wie die Klage. Und in diesem Gebet geht die Klage fort, nur sie bleibt nicht eine Klage in den Raum, sondern sie bekommt ein Gegenüber. Er klagt jemandem sein Leid und er klagt an. Und so beginnt Jeremia und sagt, unsere Schuld klagt uns an. Zu seiner Zeit war es die Frage, mit wem sich das Land verbündet hat gegen das babylonische Großreich. Und ob diese politische Entscheidung zu dieser Zeit richtig war. Und sie war es im Effekt, dass das Land erobert wurde und Teile der Bevölkerung nach Babylon ins Exil verschleppt wurden, war es nicht richtig. Er fragt also nach den richtigen politischen Entscheidungen zu seiner Zeit. Und das sollten wir auch. Und darum ringen. Und da sieht er eine Schuld, falsche politische Entscheidungen getroffen zu haben. Wir haben ein großes Wahljahr vor uns. Nicht in Hessen, aber andernorts. Und die Schuldfrage stellt sich uns mit Blick aufs Klima. Die Dürre zu der damaligen Zeit hatte andere Ursache. Nur eins war seit Noah klar. Gott sagt, niemals mehr werde ich die Erde schlagen um der Menschen willen. Naturkatastrophen sind keine Erziehungsmaßnahme Gottes. Und die Herausforderungen, in denen wir heute stehen, sind eindeutig menschengemacht. Der Rest ist Verdrängung und Leugnung der Wirklichkeit. Unsere Schuld klagt uns an. Aber keiner von uns ist allein verantwortlich für unser Klimazustand. Selbst wir alle zusammen haben so einen geringen Einfluss darauf. Selbst wenn wir ab heute alle asketisch leben würden. Heißt das nichts tun? Ich denke nicht. Unsere Schuld bleibt bei uns, aber wir tragen nicht die Schuld der ganzen Welt. Und zur Zeit des Jeremia trugen die einfachen Bauern und Diener auf dem Felde auch nicht die Schuld an dem Angriffskrieg Babylons. Das war in den regierenden Ebenen entschieden worden. Sie mussten es mit ausbaden. Es geht hier also auch um ein Unrecht, ein Unglück, ein Leid, das über uns hereinbricht, jenseits unserer Zuständigkeit. Es geht hier also nicht um Selbstkasteiung, wie schlimm wir alle wären, sondern um eine richtige Einordnung. Was ist meine Schuld und was ist es nicht? Und wie gehe ich mit dem um, was über mich kommt, obwohl ich es nicht verursacht habe? Und da ruft Jeremia, Gott, hilf uns doch um deines Namens willen. Du bist doch die Hoffnung Israels, unser Retter in Zeiten der Not. Die alte Dame, die in den Kriegsjahren an Gott festgehalten hat, in den Herausforderungen danach. Die Konfirmandin, die sagt, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. An diesem Glaubensgrundsatz festzuhalten, ist eine generationenübergreifende Wahrheit, durch Jahrtausende hindurch. Wir dürfen nüchtern fragen am Morgen, welche Bedingungen gegeben sein müssen, um vergleichbare Katastrophen zu verhindern. Und wir sollen uns als Christenmenschen auch fragen nach der Gerechtigkeit Gottes und nach dem Sinn von als ungerecht empfundenen Leid. Aber wir müssen nicht auf alles eine Antwort haben. Jeremia liefert uns tatsächlich keine. Er ist in diesem Moment ganz verhaftet in dem Empfinden, dass Gott wie ein Wanderer gleichgültig sieht und vorbeizieht. Ein Held, der nicht retten kann. Und er sieht auch, die Schuld an der Verantwortung, an der Leitsituation liegt nicht allein bei ihm, und vielleicht auch nicht Licht allein bei den Menschen, für die er schreibt, aber er will es festhalten, damit wir daraus lernen. Die Klage ist das Portal Jeremias zu Gott. In Beziehung bleiben, im Kontakt bleiben und dann in der Frage nach Verantwortung des Menschen und der Verantwortung Gottes ist es auch ein Ruf ins Erwachsenwerden, ins Mündigwerden. ins Anerkennen, ins Nichtverdrängen, ins Aussprechen, in Anklage, aber ganz differenziert gegen mich, gegen die Menschheit oder große Konzerne oder politische Verantwortungsträger, gegen Gott als Schöpfer, Richter und Vollender. Und dann aber auch im Festhalten, im Vertrauen wie die alte Dame, wie die Jüngerin, wie Jesus, der Sohn, der vertraut auf die Macht Gottes, der erst ablehnt und seiner Mutter forsch begegnet und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, und dann doch der mütterlichen Weisheit erlegen ist, die wusste, dass er handeln würde, wenn er Not sieht. Und dann, trotz der Ablehnung Jesu, doch die verwandelnde Liebe im Heiligen Geist und das Leben in Wahrheit anzustreben. Das ist es, was uns aufgetragen ist. Als ich einmal in Jerusalem im Studium zum Abt kam und ihm klagte, was ich in der Welt Schlechtes gesehen hatte und erlebt hatte an diesem Tag, es waren verschiedene Dinge, Dinge, die Menschen taten, Nachrichten aus der Welt, Nachrichten aus meinem nächsten Umfeld, Dinge, die ich selbst erfuhr. Da schaute er mich nur an und sagte, heute ist ein guter Tag für dich. Ich habe zwei Sätze. Der erste, wäre das alles auch geschehen, wenn du es nicht gesehen hättest? Ja, wäre es. Und zweitens, heute kannst du Demut lernen. Das war gar nicht das, was ich hören wollte. Aber ich musste anerkennen, was mein Einfluss ist und was nicht mein Einfluss ist. Und zugleich akzeptieren, dass ich auch nicht für alles verantwortlich bin, es abgeben und den Fokus und meine Lebensenergie nicht auf einen Selbstschmerz, auf einen Weltschmerz zu legen, sondern auf das, was ich beeinflussen kann. Und mündig mein Leben zu leben und damit klarzukommen, dass es Schmerz und Leid in dieser Welt gibt, den wir einfach nur aushalten können, den wir nicht wegmachen können. Nicht allein, nicht sofort. Und dann nüchtern zu fragen, wo ist das Unsere, das wir tun können? Und so schließlich bleibt Jeremia stets fest. Er bleibt fest daran, zu sehen, was in der Welt ist, zu fragen, wer wofür verantwortlich ist, und zu erwarten, dass Gott selbst, der diese Welt geschaffen hat, dass Gott selbst, der die Gerechtigkeit ist, auch dafür zuständig ist, uns Antworten zu geben, Kraft unseres Verstandes, wie wir damit leben können, und dass Gott selbst die Dinge zusammenführen muss in alle Ewigkeit. Dieses Vertrauen gibt er nicht auf, weil ein Leben ohne Gott noch trostloser, noch hilfloser, noch heilloser wäre. Darum hält er daran fest. Nicht im Vertrauen auf seine Klugheit als Prophet, sondern im Vertrauen auf den Schöpfer, Richter und Vollender der Welt. Und so betet Jeremia voller Trotzkraft die genannten Worte: Dabei, bei alledem, bist du Gott, doch mitten unter uns unser Herr. Und wir tragen deinen Namen. Lass uns doch nicht im Stich. Wir Christen vertrauen darauf, Gott ist bei uns durch Jesus Immanuel, der auch ausgelassen mit uns feiern kann und das Leben in der schönen Schöpfung genießen, weil er selbst damals schon wusste, am Ende geht es gut aus. Er, der am Kreuz gelitten hat, der uns einen Vorgeschmack schenken wollte auf das, was uns erwartet in Ewigkeit, damit wir die Kraft haben, das Unfertige in der Gegenwart auszuhalten. Der uns mit Jeremia heute ermutigt, mit Jeremia und seiner suchenden, seiner verletzlichen, ja seiner fast verzweifelten Hoffnung: Du bist doch Gott, lass uns nicht im Stich. In Klage in Fürbitte, doch die Hoffnung auf Gott zu entdecken. Das ist die heilige Kraft, die Jeremia und uns zum Handeln motiviert. Und es ist somit wohl die wertvollste frohe Botschaft, die heute in diesen biblischen Worten zu finden ist für mich. Und sie speist sich aus der Gotteskraft, die befähigt, sich doch immer wieder neu in einen Menschen, in diese Welt, in die ganze Menschheit zu verlieben und durch dieses Portal zum Himmelreich, im Himmel wie auf Erden, möchte ich mit Gottes Hilfe gehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.